Die Schriftlesung für diesen Sonntag steht im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher, das Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Ich lese aus der Lutherbibel. Leben im Licht des kommenden Tages. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
Jetzt darf ich sagen, Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte heute predigen über diesen für heute vorgeschlagenen Predigttext 1. Thessalonicher 5. Und in 1. Thessalonicher 4 und 5, auch in Kapitel 4, ermahnt der Apostel Paulus, darf dazu bereit zu sein für den Tag der Wiederkunft Christi. Er hat seine Gemeinde in Thessalonich vor Augen. Dieser Brief ist wahrscheinlich der erste Brief, den der Paulus geschrieben hat. Er mag in Korinth oder in Athen gewesen sein. Und da hat er dieser Gemeinde nochmal im Jahr 53 nach Christi Geburt geschrieben. Er knüpft dabei an das, was die Gemeinde oft gehört hat und worüber sie miteinander gesprochen hatten. In der Gemeinde in Thessalonich wusste man, Jesus hat angekündigt, er wird eines Tages wiederkommen. Das steht in der endzeitlichen Rede. Das hat er auch gesagt in seinem Verhör vor dem hohen Priester Kaiphas. Nun gibt es einen Ausleger in Westfalen. Ich kenne ihn, er ist ein paar Jahre älter als ich. Der war Professor für Neues Testament in Bochum und der hat gesagt, hier in 1. Thessalonicher 5 hat der Paulus eine politische Parole aus dem Römischen Reich aufgenommen. Friede und Sicherheit. Wenn die Leute meinen, es herrsche Friede und Sicherheit, dann kommt der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht, das ist oft in der Bibel so gesagt worden, und wie die Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und die Geburt nimmt dann ihren Lauf. Friede und Sicherheit. So sprach man damals im Römischen Reich über diese Machtentfaltung, die die Römer rund um das Mittelmeer herum entwickelt hatten. Nach Alexander dem Großen, dem griechischen Herrscher, hat es kein Land mehr gegeben, das in dieser Weise zu der damaligen Zeit über Jahrhunderte hinweg den Mittelmeerraum so beherrschte wie die Römer. Jetzt herrschte Friede. Pax Romana, so nannte man das. Man war vor seinen Feinden sicher, man hatte seine eigenen Vorstellungen von Recht und Weisheit und Kultur durchsetzen können. Die Dichter der damaligen Zeit sprachen von dem goldenen Zeitalter. Das Ganze beruhte auf der streng durchorganisierten Beamtenschaft der Römer und auf dem schlagkräftigen Militär. Und beide waren ziemlich brutal. Paulus schreibt also, wenn die Leute meinen, es herrsche Friede und Sicherheit. Und dann geht es weiter. Wir könnten uns darüber austauschen, welche politische Parolen wir schon mitgekriegt haben. Als ich 12, 13, 14, 15, 16 war, dann gab es den Ludwig Erhard, den ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. 1957 hat er ein Büchlein geschrieben, der Titel Wohlstand für alle. Da hat er einiges für geschafft und wir haben eine Menge davon mitbekommen. Man sprach damals von dem Wirtschaftswunder in Deutschland. Als Willy Brandt 1969 seine erste Regierungserklärung in Bonn hielt, da sagte er den Satz, der bekannt geworden ist: Wir stehen nicht am Ende der Demokratie, wir fangen erst richtig an. Naja, und in Amerika haben wir mitgekriegt, wie Donald Trump der Parole nachhechelte: America first, zuallererst Amerika. Das Erstaunliche an diesem Text ist, hier in 1. Thessalonicher 5, dass Paulus diese Parole der Römer nicht erklärt und er setzt sich auch nicht damit auseinander. Er hält dagegen und verkündigt kraftvoll den Tag der Wiederkunft Christi. Das macht er in diesem Text. Dass Menschen an den Tag der Wiederkunft Christi glauben, ist heute nicht selbstverständlich. Schon der Dichter Bert Brecht hat in einem seiner Dramen von dem Sankt-Nimmerleins-Tag gesprochen, in dem Drama Der gute Mann von Sezua. Und er sagt damit den Christen und all den anderen, die noch irgendwie an die Wiederkunft Christi glauben: Lasst euch nicht zum Narren halten. Der Tag der Wiederkunft wird nie kommen. Es gibt auch noch Leute, die in unserem Land die kommunistische Internationale im Ohr haben, die vor 150 Jahren in Paris entstanden ist. Wacht auf, Verdammte dieser Erde. Und dann heißt es weiter: Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Und dieses, das können wir nur selber tun, denken heute ganz viele Ältere und Jüngere. In welcher Weise Menschen aufgehört haben oder nie glauben konnten, auf den Tag der Wiederkunft Christi zu hoffen, erfahre ich eigentlich fast täglich beim Lesen des Minder Tageblatts. Morgens nach dem Frühstück, wir haben die Losung zusammen gelesen, wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen Kaffee getrunken und was gegessen, setze ich mich hin und lese das Mindener Tageblatt von der ersten bis zur letzten Seite. Nicht alles, aber ich lese ein paar Artikel, die für mich wichtig sind und gucke, was so beschrieben wird. Ich lese auch die Todesanzeigen. Meine, das gehörte zu einem Pastor dazu, dass man möglichst informiert sein soll. Wer von den Menschen, den ich kenne, ist inzwischen gestorben? Und wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich mir an, was schreiben die Leute denn oben über die Todesanzeige? Und da stehen immer noch ein paar Bibelworte. Gestern Jesaja 43. Stehen immer noch ein paar Bibelworte. Aber viel häufiger steht dort, er wird in unserem Gedächtnis bleiben. Wir werden ihm ein ehrendes Gedächtnis bewahren. In unseren Herzen wird er weiterleben. Da denkt eine Familie beim Tod eines ihrer Angehörigen an diesen Menschen, der ihnen lieb und wert ist. Aber das Gedenken geht nur bis zum Grab. Denn auch diejenigen, die sich erinnern und die gedenken, werden eines Tages sterben und dann ist es aus. Liebe Gemeinde, diejenigen sind gut dran, die Ja dazu sagen können, dass Christus wiederkommt und deren Herz höher schlägt bei all dem, was die Bibel sagt. Die sind gut dran. Ich habe jetzt 7 Punkte, wo ich kurz und knackig das deutlich machen möchte, was es für mich bedeutet, was es für uns bedeutet, an den Tag der Wiederkunft Christi zu glauben. Erstens, wir drücken das in unserem Glaubensbekenntnis, das wir gerade gesprochen haben, aus. Von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Wir sprechen das miteinander würdig in unserem Gottesdienst fast an jedem Sonntag. Wer an dieser Stelle Fragen hat, wer mit dieser Glaubensaussage Mühe hat, wer meint, das sei ihm noch nie richtig erklärt worden, der kann ja sagen, hier müssen wir mal drüber sprechen. Das verstehe ich nicht. Wie kann ich das in meinen Kopf hineinkriegen, dass das so steht? Und dafür haben wir nicht nur Kirchen und Kapellen, sondern Gemeindehäuser, wo wir rund um den Tisch sitzen und unsere Fragen äußern können. Und dann können wir gucken, kann ich ein Stück weiterkommen in meinem Glauben und in meiner Erkenntnis. Das können wir sehen bei Jesus und seinen Jüngern. Die haben alles Mögliche gefragt und Jesus war für diese Fragen offen und hat seine Antwort gegeben. Manchmal waren es nicht so intelligente Fragen, aber manches der Worte Jesu hätte es nicht gegeben, wenn seine Jünger nicht die Fragen gestellt haben. Zweitens, es ist nicht verkehrt, an den Tag der Wiederkunft Christi zu glauben, weil es vielfach in der Bibel steht. Hier in 1. Thessalonicher 4 und 5 in besonderer Weise. Wir halten uns an das Wort Gottes und so gilt es unter uns. Ja, und so kommt es unter den Texten, die gepredigt werden, vor. Das Dritte, es ist grundrichtig zu sagen, wir glauben an den Tag der Wiederkunft Christi, weil Gott, der Vater Jesu Christi, das versprochen hat. Und das ist was besonders Schönes. Es ist toll, an einem weiten Horizont zu stehen, hier auf der Erde oder am Meer, an der Nordsee oder am Atlantik oder in den Bergen. Es ist aber etwas ganz Besonderes, sich mit dem Panoramablick der Verheißungen Gottes vertraut zu machen und den vor Augen zu haben, wenn es uns gut geht und wenn es uns dreckig geht. Viertens, jede Glaubensaussage hat einen ganz persönlichen Bezug. Und so sage ich, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Ich kann hier auf dieser Erde noch so viel nachdenken über mein Leben, über das, was mir gelungen ist, über das, was nicht gelungen ist, wo andere Leute und ich selbst gerne drauf zurückschauen und wo ich richtig schuldig geworden bin. Ich kann dankbar sein für das Gelungene und ich kann traurig sein über den Missratenen und ich kann um Vergebung bitten. Aber es gibt in meinem Leben auch vieles, was ich nicht durchdringe, was ich mit ins Grab nehme. Und dann werde ich vor Jesus stehen. Möglicherweise werden mir dann die Knie schlottern. Aber dann wird deutlich werden, wie er mein Leben sieht. Und weil das so ist, Deshalb gehe ich mit Zuversicht jenem Tag entgegen. Ich habe noch einen fünften, einen sechsten und einen siebten Punkt. Dass Jesus Wiederkunft ist wichtig für alle armen Menschen. Das ist mein fünfter Punkt. Es ist wichtig für alle, die in unserem Land nicht jeden Groschen, aber jeden Euro umdrehen müssen, bevor sie ihn aufgeben. Es ist wichtig für die Hungernden in dieser Welt. Wir wollen miteinander gucken, was wir an der Stelle noch tun können. Aber es ist und bleibt für sie wichtig. Und es ist wichtig für die Kinder auf den Müllbergen in Malaysia. Meine Frau war mal unter ihnen und hat sie gesehen. Auch sie haben eine Hoffnung, auch ihnen darf das verkündigt werden. Und es ist wichtig für diejenigen, die an dem Coronavirus erkrankt sind, die jetzt unter einer Plastikhülle auf einer Intensivstation liegen und kaum Angehörige zu sich lassen können. Sie alle dürfen trotzdem hoffen, dass mit Jesus alles gut werden wird. Mein sechster Punkt, und den will ich nicht auslassen, dass Jesus wiederkommt, ist wichtig für die Reichen und Mächtigen, für die Menschen mit dem großen Maul, für die Spötter und für die Lügner auf dieser Welt. Jesus hat einmal gesagt, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen an dem Tage des Gerichtes von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Wir alle müssen unser Reden vor Gott eines Tages verantworten. Und das ist etwas anderes als die Art und Weise, in welcher Weise heute auf die Meinungsfreiheit Wert gelegt wird. Wenn wir mal zusammensitzen, könnten wir uns darum unterhalten. Was bedeutet Meinungsfreiheit hier in unserem Land? Und was bedeutet es, dass jeder sein Wort, sein Reden vor Gott verantworten muss? Es gibt irdische Gerichte. Und das ist gut und das ist wichtig. Man kann jemanden anklagen. Das kann geprüft werden, ob diese Anklage stimmt. Und Menschen sitzen dann zu Gericht. Aber alles können die nicht erfassen. Und so ist es wichtig, dass Jesus, der die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in Person ist, eines Tages sein Urteil fällt. Und mein siebter Punkt. Am Montag im Hause seiner Tochter an der Moltke Straße starb Horst Marquardt, Pastor der Methodistischen Kirche, Gründer des Evangeliumsrundfunks und vieler anderer Institutionen. Ich kenne ihn seit fast 50 Jahren. Am 12. Februar 2017 saß er mit seinem Schwiegersohn hier. Ich hatte gerade zu predigen. Natürlich habe ich ihn wiedererkannt. Ich habe ihn eingeladen und er ist in drei Kreisen unserer Gemeinde gerne gewesen. Diese drei Jahre. Er ist 91 geworden, dass er körperlich immer schwächer wurde, das hat man mitgekriegt. Jetzt hat ihn Gott heimgerufen. Über der Todesanzeige steht ein Satz aus Psalm 17. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. In 7 Wochen ist Weihnachten. Zu den Texten des Weihnachtsfestes gehören Verse aus dem 1. Johannesbrief. Und da steht der Satz, wir werden Gott sehen, wie er ist. Und in 1. Korinther 2 schreibt Paulus, und er zitiert dabei aus Jesaja 64, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat jenen, die ihn lieben. Es ist etwas ganz Bewegendes, seine Hoffnung auf den Tag der Wiederkunft Christi zu setzen. Gerade dort, wo die Menschen zur Zeit des Paulus von Frieden und Sicherheit redeten und das dafür ganz viel taten, hat Paulus von diesem Tag geredet. Schon in der Urgemeinde hat man sich gewundert, dass Jesus nicht wiedergekommen ist, dass er so lange auf sich warten ließ. Aber in allen biblischen Büchern hat man an dieser Hoffnung, dass er wiederkommt, festgehalten. Wir glauben in der Kirche seit 2000 Jahren daran. Wir wollen nicht aufhören, uns das vor Augen zu führen und daran zu glauben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen ein Lied singen. Glaube heißt Wissen, es tagt. Von Wolfgang Vorländer, einem Pastor aus dem Bergischen Land, vor einigen Jahrzehnten geschrieben. Wir wollen gut zuhören.
Leben zu verlieren und neue Schritte zu machen.